Ich selber kenne mich nicht aus in Computerstrategiespiele, aber ich habe darüber gelesen und versuche mir Gedanken von so Gamer jetzt euch weiterzugeben. Jetzt habe ich so eine grosse Armee zusammengestellt, jetzt kann es fast nicht mehr schief gehen. 56 Ritter, 72 Bogenschützen, 5 Katapult, 3 Drachen, 17 berittene Wildschweine, 10 Erzpriester und 520 Bauern. Die Schlachtaufstellung passt. Das Lager vom Feind ist ausgespäht, Taktik bombensicher. Jetzt habe ich die Armee so stark aufgerüstet, dass ich absolut unschlagbar bin und mich sicher fühlen kann. Meistens macht man das so im Verhältnis 10 zu 1 vielleicht, dass man 10 zu 1 überlegen ist, was Truppenstärke angeht. Im Nachhinein, aber so habe ich gelesen, wenn man dann gespielt hat, ist man fast ein bisschen enttäuscht, dass der Gegner so schwach war. Und darüber hinaus gibt es einen weiteren negativen Aspekt, und zwar, es braucht ziemlich viel Zeit, bis die Armee so angezüchtet worden ist, dass sie wirklich so haushoch überlegen ist. Oft ist doch das eine Taktik in unserem ganz normalen Leben, in unserem Alltag hinein. Wir wollen absolut sicher sein. Wir sind gern gut vorbereitet und sicher. Wir meiden Situationen, wo wir uns blamieren könnten. Jeder Mensch hat so seine Sachen, die ihm Selbstsicherheit, Zuversicht und Mut geben. Vielleicht seine Körperkraft, ein messerscharfer Verstand, ein gewinnendes Auftreten, gesundheitliche Robustheit, Charme oder Humor. Beim Gideon haben wir vorher die Geschichte gesehen vom Theaterteam, vom Anspielteam. Hat es einen Spannungsmoment gegeben, eine Spannungssituation gegeben, wo alles das, wo er seine Sicherheit darauf gebaut hat, weggefallen ist. Und zwar nicht zufällig, nicht durch einen Schicksalsschlag, sondern Gott hat ihm ganz bewusst die Sicherheit weggenommen. Das zu zahlreiche Heer. Das Heer von Midian hat sich vereint mit anderen kriegslustigen Völker. Und so haben sie sich zu einem Bündnis gegen Israel aufgestellt. Im Vers 12, Richter 7 steht, wie Sandkörner am Meer, sagen sie gewesen. Also das war ein riesen Heer, der da gegen Israel gestanden ist. Dort steht im Richter 6, Vers 34, da kam der Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Widerhorn rief er zu den Waffen. Das ist mal ganz ein entscheidender Moment. Der Geist vom Herrn ist auf den Gideon gekommen. Sonst wäre das alles überhaupt nicht möglich gewesen. Wenn wir es dann auf uns übertragen möchten, das ist einfach ganz ein wichtiger Punkt. Es können Menschen das auf sich übertragen, wo der Geist vom Herrn auf sie gekommen ist. Wo Jesus Christus ihr Leben eingeladen hat und gesagt hat, ich möchte mit dir das Leben gehen. Versöhnung, die dürfen diese Strategien erfahren. Und wir heute darüber reden. Der Kampf steht da unmittelbar bevor. Die zwei Lager sind nur wenige Kilometer entfernt. Und ganz sicher sein, haben wir vorher gehört, hat der Gideon das Fliess ausgelegt. Das ist ein geflügeltes Wort, das man heute noch braucht, das Fliess auslegen. Und da kommt aus der Gideon-Geschichte raus. Er hat zweimal das Fliess ausgelegt, einmal ist nur das Fliess nass, alles andere trocken und das andere mal umgekehrt. Und das war das Zeichen gewesen, dass Gott mit ihm ist und dass er Israel wird retten. Und dann ist es losgegangen. Richter 7, Vers 1. Jerubal, das ist Gideon. Der heißt der Jerubal, weil er also als Andenken an seinen entschiedenen Kampf gegen den Götzendienst, wo er auch den Baal und alles weggeworfen hat. Das ist im Kapitel vorher beschrieben. Und seine Leute brachen früh am Morgen auf und zogen zur Quelle Harod. Die Heere von Midian lagerten nördlich von ihnen im Tal beim Hügel Moreh. Früh am Morgen sind sie aufgebrochen. Das ist ein Zeichen von geistlicher Energie. Die sind voller Tatendrang gewesen. Wer am Morgen früh aufsteht, der ist voller Tatendrang. Wenn es einem nicht so gut geht, wenn man bedrückt und ein bisschen depressiv ist, dann mag man fast nicht aus den Federn raus. Und wir lesen dann oft immer wieder in der Bibel rein, dass Leute früh am Morgen aufgestanden sind. Auch der Abraham oder Isaac zu den Opfern und so weiter. Es ist so ein Zeichen, hey, ich bin bereit. Gott, ich bin bereit. Zusammen rissen wir einen Baum aus. Und der Gideon war da zusammen mit 32'000 Mann. Das war ein kleines Heer im Vergleich zu dem Bündnis, das gegen Israel gestanden ist. Die Quelle, die hier beschrieben ist, zu der Quelle Harod, da heisst Angst und Schrecken. Das Wort heisst Angst und Schrecken. Also das ist voller geistlicher Energie gegangen, aber in dem Heer ist halt gleich Angst und Schrecken noch vorhanden gewesen. Ihnen gegenüber unzählige Finden. Wen wundert es, dass dort Angst und Schrecken auch noch da war? Trotzdem steht dann im Vers 2, redet Gott zum Gideon, so ein Spitzenvers vielleicht. Der Herr sagte zu Gideon, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich diese Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Zu viele Leute bei dir. Obwohl der Gegner haushoch überlegen ist, möchte Gott reduzieren. Es soll deutlich sichtbar werden, dass sich Israel nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft von Gott gerettet hat. So wie es im 1. Korinther 1, Vers 31 steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott soll gerühmt werden. Nicht, weil Gott uns den Ruhm nicht möchte leiden, aber weil er weiss, es ist die beste Konstellation, um siegreich durchs Leben zu gehen, ist, wenn der Mensch nicht selber sich rühmt, sondern wenn er Gottes Ruhm sucht. Das ist das Beste von dem Mensch. Das ist nicht das Beste von Gott, sondern das ist das Beste von dem Mensch. Also Gott ist da nicht irgendwie ruhmsüchtig oder so irgendetwas, sondern er weiss, wie das Leben funktioniert. Und dann hat es eine zweistufige Reduktion gegeben. Wir haben schon darüber gehört im Anspiel. Zuerst Feiglinge nach Hause, sozusagen. Das war so die erste Reduktion, die Feiglinge. Alle, die sich gefürchtet haben und mutlos waren, hat Gideon gesagt, geht heim. Warum? Weil ihr sonst einen schlechten Einfluss auf die anderen, die keine Angst haben, ausüben. Angst ist ansteckend. Es steht im 4. Artikel vom Kriegsgesetz, im 5. Mose 20, ist das auch beschrieben. Ein Gesetz vom Krieg, dass die Angst haben, heim sollen, damit nicht die anderen auch noch Angst bekommen. Also, eigentlich ist das, was da passiert bei dieser Reduktion, wir sehen es auch in der zweiten Reduktion, eine Anwendung vom Kriegsgesetz, wo Gott Mose schon lange gegeben hat, 5. Mose 20. Das ist die erste Feiglinge heim, da sind 22'000 zu der Familie zurückgekehrt, haben sich wahrscheinlich gefreut, dass sie nicht kriegen müssen. Vielleicht hat es auch ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie die 10'000 das alleine erledigen müssen. Ich weiß es nicht genau, wie es ihnen gegangen ist, so im Herzen. Auf jeden Fall haben sie Angst gehabt und sie konnten gehen. Das ist vielleicht auch mal ein erster Punkt, der uns manchmal auch hindert in unserem Leben. Zum siegreich sein, ist oft die Angst. Es geht mir heute nicht um die Angst in dieser Predigt, aber Angst ist auch ein grosses Thema für uns Christen. Wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen Angst haben. Gott begegnet ihre Sache fürsorglich. Aber ich glaube, es ist auch ein Ziel im Leben mit Jesus, dass unsere Ängste auch abnehmen. Das zweite ist die Bequeme. Die dürfen auch heim. Zuerst die Feigling und dann auch die Bequeme. Gott läutert die übrig gebliebenen durch eine sehr seltsame Qualifikation sozusagen. Er führt sie zum Wasser und nur wer sich in Eile erfrischt, anstatt bequem den Durst zu stillen, ist für den Kampf qualifiziert. Ich weiß, da gibt es verschiedene Auslegungen. Ich sage einfach mal eine Auslegung, die mir am meisten einleuchtet zu dieser ganzen Geschichte. Man könnte sagen, es ist rein zufällig, Gott hat einfach reduzieren, sind nur 300 übrig geblieben. Aber ich glaube, da ist viel mehr dahinter. Vor allem, wenn man vom Kriegsgesetz ausgehen. Wo im 5. Mose 20 eben beschrieben ist, wo der erste Teil schon eine Umsetzung ist von dem. Vers 6 steht, nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Also die sich es bequem gemacht haben, die runtergeknüllt sind, die sind heimgegangen nachher. Und nur die im Vorbeigehen sich gestärkt haben, Wasser getrunken haben, die können dabei bleiben. In den Kriegsgesetzen hat es ganz interessante Artikel, wo ich auch glaube, das verstehen wir manchmal ein bisschen falsch. Und zwar steht dort, dass die mit den Beschäftigungen vom Leben sich befassen, die zum Beispiel ein Haus gekauft haben, die einen Weinberg angelegt haben oder sich mit einer Frau verlobt haben, die sollen nicht in den Krieg ziehen. Heute hat es meistens so ausgelegt, dass die frisch geheiratet sind, jetzt mache ich eher Pause, weil Gott hat gesagt, ich soll in dieser Zeit nichts machen. Ich glaube, das ist gar nicht so gemeint. Und zwar geht es darum, dass 300 Männer sind bereit waren, für eine einzige Sache alles aufzugeben. Die haben sich nicht in die irdischen Sachen verloren, im Weinberg, beim Haus oder im Gegengeschlecht oder so, und so weiter. Haben sich auf der Erde nicht bequem gemacht, sondern sind für die bereit gewesen, für die Sache zu gehen, wo jetzt dran war, für den geistlichen Kampf, wo dran war, auch in Angriff zu nehmen. Darum glaube ich, das ist eine Anwendung vom Kriegsgesetz. Dass die Bequemen, die nicht bereit gewesen sind, für eine einzige Sache alles aufzugeben, die sich in den irdischen Sachen verloren haben, dass die besser die Heil geblieben sind. Aber das ist eine Anwendung. Oft ist Bequemlichkeit ist so ein Hindernis. Nebst der Ängstlichkeit ist oft auch Bequemlichkeit ein Hindernis für ein siegreiches Leben. Übrigens, das ist nur so ein neben der Klammer, die ich auftue, wird auch prophetisch über Jesus gesagt, im Psalm 110, Vers 7, ich finde das einfach sehr interessant, wo steht, er selbst aber wird sich unterwegs am Bach erfrischen, darum wird er siegen. Und nachdem er das gemacht hat, sich am Bach erfrischt, ist er entschieden auf Golgatha gegangen und hat den grössten Sieg errungen, den es überhaupt zu erringen gegeben hat. Ist im grössten Kampf gegangen. Also, summa summarum, das Heer hat sich von 32.000 auf 300 reduziert. Man rechnet, das ist weniger als 1%. Es soll deutlich werden, bei diesen Kämpfen im Reich Gottes kommt es nicht auf Zahlen drauf an. Es kommt auf Gott selber drauf an. Wie es im Sacharja 4, Vers 6 steht, nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Allmächtige. Darum ist der Geist so wichtig, wo der Gideon bekommen hat. Durch seinen Geist soll es passieren und nicht durch Heer und Kraft. Und darum ist eigentlich letztlich belanglos, ob der Gideon 32.000 Leute bei sich hat, über 20.000 bei sich hat oder über 300 dabei hat oder ob er auch nur 3 dabei hat. Er hat dann am Schluss gesagt, es wäre mal interessant, vielleicht alleine das zu machen. Wichtig ist nur, dass der lebendige Herr dabei ist. Das ist das Wichtige, der lebendige Herr muss dabei sein. Ein Mensch mit Gott ist immer in der Überzahl. Darum müssen wir auch in unserem Leben nicht zählen, sondern nur dafür Sorge tragen, dass Gott in uns ist und wir mit Gott sind. In unserem Alltag, in unseren Herausforderungen, wo wir dran sind. Wir haben ja nicht Midianiter, die uns gegenüberstehen, aber wir haben auch unsere Challenges, unsere Herausforderungen, wo wir dran sind. Gott handelt heute noch so. Er erwählt Schwache, damit der Mensch sich nicht rühmt, sondern der Herr gerühmt wird. Nur in seiner Kraft können wir stark sein. Paulus sagt das in 2. Korinther 12, Vers 9, was heißt: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Die Geschichte von Gideon ist die Veranschaulichung von dieser geistlichen Wahrheit, von dem geistlichen Prinzip. Das finde ich so also schön an diesen Geschichten im Alten Testament. Das sind so Veranschaulichungen von den geistlichen Prinzipien, die heute für uns gelten tun. Das Leben von Jesus hat sich ausgezeichnet durch Vollmacht und Kraft. Ist immer wieder beschrieben in den Evangelien. Sein Leben hat sich gekennzeichnet durch Vollmacht und Kraft. Immer wieder haben sie gesagt, wenn er zum Beispiel predigt hätte, das ist nicht von Menschenkraft, der predigt die Vollmacht. Er hat das gehabt. Das sind Bedingungen für ein siegreiches Leben und gleichzeitig die Ausrüstung von jedem Nachfolger von Jesus. Vollmacht und Kraft, das sind die Ausrüstungen von jedem Nachfolger von Christus. Aber das ist nicht etwas, was man so spürt. Das ist das grosse Problem. Ich mache einen plumpen Vergleich. Wenn ein Auto auf dem Parkplatz steht, dann kann er den besten Turbolader in sich hinein im Motor tragen, aber es nützt nichts, wenn er da steht. Aber wenn man in dem Auto Gas gibt und der Turbolader kommt, dann geht die Post ab. Und genau so ist es doch oft bei uns. Wir haben die Ausrüstung, wir haben die Vollmacht und die Kraft, aber erst dort, wo wir aufbrechen in unserem Leben, wenn wir Sachen anpacken in unserem Leben, kommt die Kraft und wird der Turbo gezündet. Wir meinen, wir müssen uns so aufblustern und wir müssen uns stark fühlen und uns vielleicht so auch mit psychologischen Tricks oder so, dass wir uns richtig stark fühlen, um jetzt die Herausforderungen, die wir vor uns haben, anzunehmen. Aber wir müssen bereit sein, in der Schwachheit starten. damit der Turbolader kommt und dann Kraft und Vollmacht in unser Leben hineinkommt. Vielleicht nochmal unser Piktogramm. Das ist ja genau das. Wir wissen vielleicht, wir hören von Gott, es ist dran und dann braucht es den Mut, die Überwinderkraft, um mal springen. Ich glaube, das ist der entscheidende Moment zwischen dem ersten und zweiten Piktogramm. Und dort hapert es am allermeisten. Dass wir warten, unsere Armeen anzüchten, oder, bis wir eine hohe Überlegenheit haben. Und dann glauben wir, könnten wir starten, aber wir kommen gar nicht an den Punkt. Und so wird dieses Christ sich kraftlos, schal und langweilig. Wir erleben nichts. Wir erleben die Kraft von Gott nicht. Das ist mega, mega, mega schade. Beim Gideon ist es weitergegangen. Es ist zum erfolgreichen Kampf gekommen. Nach dieser radikalen Reduktion sagt der Herr zu Gideon, Verse 9 und 10. Nein, ich möchte zuerst noch ein paar Anwendungsbeispiele sagen. Entschuldigung. Eben, ich habe gesagt, es ist nicht Midianiter, sehr von den Midianiter, die uns gegenübersteht, aber ich glaube auch, dass wir Herausforderungen haben in unserem Alltag. Und du fragst dich, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Ich glaube, das sind ganz, ganz einfache Sachen, oft. Zum Beispiel ein anstehendes Gespräch suchen, wo wir wissen, es ist jetzt dran. Und wir vielleicht schon lange wissen, dann müsste ich anpacken. Aber wir fühlen uns vielleicht zu wenig stark, zu wenig vollmächtig. Vielleicht auch Sachen im Leben anpacken, wo wir schon lange wissen, eigentlich sind die nicht gut, wo man uns im Leben nicht duldet. Und jetzt geht es dran, um das einmal anpacken. Es geht vielleicht darum, aus einer destruktiven Beziehung auszusteigen. Vielleicht auch am Arbeitsplatz oder in der Schule, im Studienplatz, klar Stellung beziehen für Jesus. Mutig für Kranke beten. Salz und Licht sein in der Nachbarschaft, wo wir so in dem Monat auch ein bisschen geübt haben. Das sind so die ganz kleinen Sachen, und ich denke, dort kommt es drauf an. Wir haben immer, so oft ist man ängstlich oder zu bequem, um es anpacken. Aber wir müssen es anpacken und wir haben die Kraft von Gott erleben. Manchmal sind es auch größere Sachen im Leben, wo es darum geht, zum endlich mal anpacken. So ganz krass, aber es ist jetzt eine größere Sache, ist ja schon lange zurück, aber wenn ich das so ein bisschen erlebt habe, ist so ein bisschen, gut erinnert, anfangs von unserer regionalen Jugendarbeitszeiten, wo wir den Eindruck hatten, hey, es ist dran, zum regional etwas machen. Und dann haben wir so einen Abend gemacht, ich weiß nicht ganz genau, wenn es war, am 4. Mai 2001. Schon ewig sehr, hätte auch noch neuere Zeugnis. Aber es war für mich so ein krasses Beispiel gewesen. Da haben wir alle Kirchengemeinden eingeladen. Im ganzen Seetal, von Lenzburg bis irgendwie Bayou und überall, sind alle Kirchengemeinden gewesen und die Leitungen und so weiter. Und wir Jungen, oder ich, damals noch Jungen und so weiter, haben ihnen vorgestellt, was wir im Seetal machen möchten. Und eigentlich haben wir uns völlig schwach gefühlt, um überhaupt etwas anzusprechen. Und doch haben wir irgendwo gewusst von Gott, es ist dran, um jetzt einen Schritt zu machen. Aber wenn wir fast nichts vor zu uns haben, ein ganz kleines Team, ganz wenige Leute, die sagen, hey, wir sind da und möchten etwas machen, möchten etwas bewegen. Das war für mich so ein Moment gewesen, wo ich das krass erleben durfte. Mit einer Minderheit. Und es sind dann auch viel Widerspruch gekommen. Man hat auch Widerstand gekommen aus diesen Kirchen raus und so weiter. Und doch aus dieser Schwachheit raus, die Schritt gehen und dann erleben, wie Kraft hineinfließt von Jesus. Das ist etwas ganz Geniales, wirklich. Nach der radikalen Reduktion spricht jetzt eben der Herr zu Gideon in Versen 9 und 10. In jener Nacht sagte der Herr zu Gideon, steh auf, steig hinab zum Lager der Midianiter, denn ich schenke dir den Sieg über sie. Wenn du jedoch Angst hast, sie anzugreifen. Ich finde das so schön, so seelsorglich, so fürsorglich von Gott. Wenn du mal Angst hast mit diesen 300 Leuten. Also damit möchte ich nur sagen, Gott sucht nicht angstfreie Menschen. Er geht mit Leuten, die dann halt immer noch ein bisschen Angst haben, auch weiter, aber die aber gleich aufbrechen, bereit sind zum Aufbrechen. Und er nimmt sich deren Angst an. Dann geh mit deinem Knecht Pura ins Lager hinunter. Ich tue dir einen zur Seite stellen. Es ist manchmal einfacher, das Zweite zu gehen als alleine. Belausche, was die Midianiter sagen, dann wirst du Mut fassen und mit leichterem Herzen angreifen. So hat es gesagt, getan. Sie sind mit dem Pura, ist der Gideon, ins Lager von den Midianiter geschlichen Und er hat dort gehört, wie ein Mann seinem Kameraden einen Traum erzählt hat, den er hatte. Und zwar, dass ein Gerstenbrot ins Lager von den Midianiter gerollt ist und das Zelt von den Midianiter völlig zerstört hat. Und dort darauf sagt der Kamerad zu dem Mann, ich weiss, wer deutig ist, dass der Gideon, der Sohn von Joasch, der wird uns besiegen. Und da hat der Gideon den Pura gehört. Und da hat ihnen natürlich Mut gegeben. Dann sind sie im Vertrauen durchgebrochen. Und dann steht im Vers 15. Als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich vor Gott nieder und dankte ihm. Der hat sich vor Gott niedergeworfen und hat gedankt. Also er hat arbeitet und gedankt, bevor er gekämpft hat. Das ist also ein geistliches Prinzip. Es steht im Markus 11, Vers 24, ist das eben auch beschrieben. Dort steht, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt. Und ihr werdet es erhalten. Letzten Sonntag hat mir eine Frau erzählt, hier in der Gemeinde, dass sie in einem Anliegen, wo sie schon lange betet ist und wir als Gemeinde auch schon lange betet, dass sie plötzlich umgekehrt hat, Strategie gewechselt hat und nur noch gedankt hat, dass Gott das Anliegen erfüllen wird. Sie hat nur noch gedankt und hat voller Freude und mit einem Leuchten in den Augen erzählt, was sich verändert hat bei ihr. Ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis. Danken, bevor wir den Sieg haben. Wie es verheißen ist. Da gehen wir ganz anders durch unser Leben durch. Mit einer Dankbarkeit und Anbetung. Es ist nicht so schwierig, nach dem Sieg Gott zu danken und einen Altar bauen und ihn anbeten. Aber vor dem Kampf hat er es schon gemacht, der Gideon. Die Ausrüstung von jedem Krieger sind drei Gegenstände. Ich weiß auch nicht, wie man kann mit diesen drei Gegenständen in den Krieg ziehen kann. Eine Posaune, ein Krug und eine Fackel. Aber es ist super für Jungscharen und so weiter, um es nachzuspielen. Wir haben das mal früher noch gemacht im Empfehler. Das ist absolut Hammer. Das mal erleben, so in der Nacht, wie sich das so anfühlen tut. Posaune, Krug und Fackel. So sind sie losgezogen. Jetzt haben sie immer genug für die 300 wahrscheinlich. Wie viel haben wir jetzt? 300 oder 30? 300 noch, gell? Die Krüge, die sind wahrscheinlich, Posaune ist so ein Bild vom Wort Gottes. Wenn Gott redet, oder dann um Posaune. Auch in der geistlichen Waffenrüstung im Epheser steht, dass das Schwert ist das Wort Gottes, mit dem können wir kämpfen. Also das ist etwas wie Schwert und Posaune, ist fast das Gleiche. Von der Bedeutung her. Es ist das Wort Gottes. Also der kommt nicht in seinem eigenen Namen, sondern der sagt auch nicht der Posaune, ich komme im Wort von meinem Herr. Ich komme im Auftrag von meinem Gott. Und dann die Krüge, die leer sind, wahrscheinlich haben sie da ihre Lebensmittel, die haben sie gegessen unterdessen, die sind leer gewesen. Das sind wertlose Gefäße aus Ton, die haben sie später zerschlagen dann in der Schlacht. Das ist ein Bild von der menschlichen Natur. Und die Fackeln, die stellen das göttliche Licht dar. Und wenn der Krug zerbrochen ist, dann strahlt das Licht raus. Also sie sind in den Krieg gezogen, die brennenden Fackeln im Krug rein. In einer Hand und in der anderen Hand Posaune. Und dann hat der Gideon gesagt, das war seine Strategie gewesen, jeder Kämpfer soll auf ihn schauen, die 300 Leute, die hat sich aufgestellt, so in einem Rechteck oder Quadrat, und ihn nachahmen. Das ist das, was Jesus auch sagt. Man soll auf ihn schauen. Hebräer 12, Vers 2, am Anfänger und Vollender vom Glauben. Das ist auch unsere Strategie, auf Jesus schauen und ihn nachahmen. Und da hat der Gideon gesagt, schaut auf mich und macht das Gleiche wie ich. Und sie haben dann den Sieg durch einen einfachen Ruf für den Herr und für Gideon, haben sie den Sieg errungen. Sie haben die Krüge zerschlagen, die Fackeln, und wo sie die Krüge zerschlagen haben, die Fackeln in der Linken gehabt und die Posaune in der Rechten, und so haben sie den Siegesschrei ausgestoßen. Mit der Posaune und den Fackeln, mit dem Licht Gottes und dem Wort Gottes. Auch das findet im Neuen Testament Erwähnung. Was heißt Waffen vom Licht oder Waffen von der Gerechtigkeit in der Rechten und in der Linken, 2. Korinther 6, Vers 7. Also das sind die Waffen gewesen von der Gerechtigkeit, die sie in der Linken und in der Rechten getragen haben. Es gibt eine Analogie in 2. Korinther 4, und jetzt wird es nochmal richtig spannend zum Schluss. 2. Korinther 4 ist die Analogie zu dieser Geschichte. Und zwar steht dort 2. Korinther 4, Vers 6. Paulus beschreibt das Licht als der Glanz der Herrlichkeit Gottes, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Genauso wie die Fackeln, nachdem die Krüge zerbrochen worden sind, geleuchtet hat, so soll auch das Licht in uns hinein leuchten, indem das Gefäß zerbricht. Das ist eindrücklich beschrieben, 2. Korinther 4, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Wir Menschen sind wie zerbrechliche Gefäße. Und in uns hinein ist das Licht. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und dann das Finale, Vers 10, 2. Korinther 4, Vers 10, du und ich. Wie du und ich, oder? Heißt dieses Jahresthema. Du und ich. Wir sind ein Gefäß, in dem das Licht Gottes brennt. Bist du ein Gefäß, wo das Licht Gottes brennt? Du bist dann ein Gefäß, wo Gottes Licht brennt, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast und wenn du tauft und gerettet bist. Das Gefäß muss zerbrochen werden. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Den Bedeutungsgehalt von dem Satz verstehe ich noch nicht. Aber ich verstehe ein bisschen etwas, dass es darum geht, Bereitschaft, unser Gefäß zerbrechen lassen, damit das Licht von Gott zum Ausdruck kommt, damit die Auferstehungskraft von Gott in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Das sind ganz tiefe Sachen. Und der Paulus sagt uns dann noch in dem gleichen Kapitel, was Zerbruch für ihn bedeutet. Bedrängnis, Ausweglosigkeit, Verfolgung und Situationen, wo er niedergeworfen worden ist. Krisen, Schwierigkeiten im Leben, die machen es, dass unser Gefäß zerbricht und Gottes Licht mehr zum Ausdruck kommt. Wir haben beim Josef viel über Krisen geredet, durch Krisen ein Profil gewinnen. Ich glaube, auch eine Krankheit ist so ein Moment, wo oft vieles zerbricht an uns und das Licht Gottes mehr zum Ausdruck kommt. Wir sollten uns nicht dagegen wehren. Es gehört dazu. Gleich wie der Gideon die Tonkrüge müssen zerschlagen, damit das Licht zum Ausdruck gekommen ist und sie den Sieger können hervorbringen, so sollen auch wir uns im Leben uns selber zerbrechen lassen. Es gibt andere Ausdrücke und ich kann nicht alles erklären heute Morgen, aber es heisst zum Beispiel das Kreuz auf sich nehmen. Sein eigenes Leben nicht lieben, sondern Jesus angeben. Das ist so da. Ich aber muss abnehmen, Gott aber muss zunehmen. Unser eigenes Ego muss abnehmen. Es soll nicht immer nur um mich gehen. Ich muss nicht auf dem Thron von meinem Leben stehen. Ich bin nicht der König von meinem Leben. Ich bin auch nicht Gott von meinem Leben. Sondern Jesus möchte den Thron in deinem und in meinem Leben hinein. Und da müssen wir zerbrechen. Wir müssen den Platz freigeben. Und das passiert nur durch Zerbruch. Die Gideon demonstriert mit dem Zerbrechen von den Krügen, den brennenden Fackeln und den Posaunen, dass er völlig auf Gottes Kraft vertraut, wo unserer Schwachheit stark ist. So nun lässt sich erklären, was dann passiert ist. Und zwar heisst es, dass die Pfinden sich gegenseitig selber zerstört haben und sie einen riesigen Sieg davon getragen haben, ohne dass sie müssen kämpfen mussten. Nur mit Fackeln und Posaunen. Sie haben den Sieg nur durch Gott errungen. Die gleiche Strategie gilt auch für uns. Wer Jesus Christus aufgenommen hat und das Licht von Gott in ihm brennt und wer durch Zerbruch und Schwäche zulässt und trotzdem mutig angreift, der wird erfahren, wie der Sieg in seinem Leben nur durch Gott zustande kommt. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Ja, das ist vordergründig, es sind da nicht angenehme Gedanken. Wir können uns nicht saulen in diesen Gedanken. Es ist nicht ein warmes Bad. Aber es ist die Realität. Es ist der Weg zu einem erfüllten Leben. Es ist der Weg zu einem siegreichen Leben. Dass dein Licht durch den Riss von unserem Leben durchscheinen kann. Herr, ich möchte dich nicht um Riss bitten. Ich möchte dich nicht darum bitten, dass du es aktiv machst, aber dort, wo es passiert, dort möchte ich Ja sagen dazu. Und ich bitte vor allem auch für die Menschen unter uns, die das Licht noch nicht in sich tragen. Herr, es ist mir so ein grosses Anliegen, dass sie das erkennen dürfen, dass der Geist von dir auf sie kommt. Dass sie vielleicht auch mutig springen, dort, wo es eine Entscheidung braucht für dich. Herr, erklär du durch deinen Geist uns, was das genau bedeutet, durch Zerbruch zum Sieg. Ich verstehe es noch viel zu wenig. Erklärst du uns bitte, Herr. Amen.